Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Wie klingt der Sozialismus? Klingt der vielleicht so?
Wenn wir mal tanzen gehen in Sterncafé und ich beim Cha-Cha-Cha mich vor dir dreh, dann stellst du dir den Mund von hinten vor, du hast den kleinen Mann im Ohr.
Wie der Sozialismus klingen sollte, haben SED-Funktionäre auf einer Konferenz in Lauchhammer in der Lausitz beschlossen. 1959 war das die Tanzmusikkonferenz und die hatte zum Ziel, den Sound des Sozialismus, eine neue sozialistische Tanzmusik zu entwickeln. Was kam dabei raus und kann das überhaupt funktionieren? Lothar Berndorf ist jetzt bei mir live im Studio. Er ist Historiker und hat die Dokumente zur Tanzmusikkonferenz in Lauchhammer ausgegraben und mit den Theatermachern von Lunatics für die Bühne bearbeitet und in Bezug zu unserer Gegenwart gesetzt. Also ganz schön viel. Aber erstmal hallo, Herr Berndorf.
Ja, hallo, guten Tag.
Was haben Sie denn herausgefunden bei Ihrer Recherche in den Dokumenten? Was war das für eine Konferenz?
Also wir haben sehr viel, sehr spannende Dinge herausgefunden und das wurde mir gerade eben, als ich vor der Tür gewartet habe, nochmal klar. Die Tanzmusikkonferenz von Lauchhammer, die beginnt im Grunde hier auch bei uns in diesem Gebäude, in diesem ehemaligen RIAS-Gebäude. Denn der RIAS war ja als amerikanischer Sender auf Draht im Westsektor, wie es da unten auch in der Werbung heißt, und er war natürlich auch auf Draht im Ostsektor. Und in diesem Ostsektor war aber gar nicht willkommen, denn man hat das da nicht als angenehme Unterhaltungsmusik empfunden, sondern als wirklich dezidierten Angriff auf diese neue sozialistische Moral, die man gerade implantieren wollte. Und hat sich dann überlegt, wie können wir dieser westlichen Musik begegnen, die praktisch sozusagen ungefiltert durch die Radios die Jugend erreicht. Und daraufhin hat man gesagt, man setzt sich in Lauchhammer zusammen mit Komponistinnen, mit Textern, mit Werktätigen auch des Braunkohlekombinats und mit den Vertretern der sozialen und politischen Institutionen und hat überlegt, was macht unseren Staat aus, wie können wir das musikalisch abbilden, um in die Jugend vor allem hineinzuwirken.
Und wurde dann auch komponiert und zusammen musiziert oder war das eher so eine Theoriekonferenz?
Das war schon auch eine praktische Konferenz. Also es wurde auf der Konferenz selbst nicht komponiert, aber es wurden verschiedene Stücke, die im Vorfeld komponiert worden sind, angeboten. Die wurden dann vorgespielt, dann wurden die diskutiert. Entsprechen die dieser sozialistischen Moral oder haben die vielleicht leichte westliche Einflüsse, die man da wieder rausnehmen müsste? Also
was waren das so für Beispiele? Was wurde dann zum Beispiel rausgenommen oder was wurde kreiert?
Ja, vielleicht können wir mal in das eine Soundfile Liebe reinhören, was ich hier sehe auf dem Bildschirm.
Ich wähle es einmal aus.
Wir scheuen uns, Themen anzupacken, die sich im täglichen Leben anbieten. Es besteht die Scheu, heiße Eisen anzupacken. Und das macht sich darin bemerkbar, dass stattdessen 95% aller Texte von der Liebe handeln.
Liebe gibt es im Kapitalismus und Liebe gibt es auch im Sozialismus. Daher stimmt der Laden immer. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Liebe und das Verhältnis von Mann und Frau im Sozialismus von anderen moralischen Gesetzen regiert werden als im Kapitalismus.
Ganz genau. Im Westschlager heißt ein Mädchen Baby oder Doll. Das beinhaltet eine Verniedlichung, die äußerst vielsagend und folgenreich ist. Sie ist nicht Partnerin, sondern Spielzeug, empfindlich, teuer, kapriziös, wird aber als Mensch niemals ernst genommen. Bei uns entwickeln sich dagegen Beziehungen der Kameradschaftlichkeit, der Ungezwungenheit, der Offenheit, der Herzlichkeit zwischen Jungen und Mädchen. Auf diesem Boden kann die Liebe wachsen und gerade das soll der Schlager zum Ausdruck bringen, wenn er auf das Thema Liebe zurückgreift.
Liebe geht immer. Liebe daraus.
Liebe geht immer, aber Liebe im Sozialismus ist eben was anderes. Und das ist zum Beispiel auch eine der Passagen, die eigentlich besonders interessant ist, weil vieles ist wirklich nur kurios. Und wenn man sich das hier mal anhört, ist es ja wirklich eine Kritik auch an diesen heteropatriarchalen Texten, die praktisch im westlichen Schlager enthalten sind und denen man wirklich ganz überzeugt und ernsthaft was entgegensetzen möchte. Das ist schon sehr spannend. Also solche Aspekte hat die Konferenz durchaus. An anderen Stellen geht es um das, was wir heute vielleicht als Work-Life-Balance bezeichnen würden. Also da wird praktisch kritisiert, dass im westlichen Schlager Arbeit und Freizeit gegeneinander gehalten werden, wie wir es halt in vielen Texten haben, Friday on my mind oder ähnlichem. Das wird kritisiert und es wird gesagt, die Arbeit muss doch als positiv empfunden und dann auch besungen werden. Das heißt, unsere Lieder müssen dem sozialistischen Alltag entsprechen. Davon müssen wir singen, wie der Arbeiter sich fühlt, wenn er an der Maschine steht.
Und wir haben ja gerade einen Ausschnitt gehört aus dem Theaterstück. Wie haben Sie das denn dann auf die Bühne gebracht? Also es ist ja nicht nur, dass Sie historisch, also Sie haben historisch gearbeitet, aber das Theaterstück hat den Anspruch, nicht nur das historisch abzubilden, sondern auch irgendwie in die Gegenwart zu katapultieren. Wie das?
Ja, es war nicht einfach, gab auch viele Diskussionen, auch mit meiner Partnerin Janet Mikan. Wir haben das ja zusammen entwickelt, das Stück geschrieben und sie hat die Regie geführt und haben da viele Möglichkeiten mal ausprobiert. Und haben uns eigentlich entschieden, dass in der ersten Hälfte dieses Stückes gibt es praktisch ein quasi Reenactment dieser eigentlich dreitägigen Konferenz, verdichtet auf eine Stunde. Die eigentlich dort auftretenden 25 Speaker, die da waren, sind bei uns drei SchauspielerInnen, die das umsetzen müssen mit vielen Rollenwechseln und verschiedenen Rollen, die sie spielen müssen. Und im zweiten Teil versuchen wir das dann in die Gegenwart etwas zu holen am Ende, indem wir auch mit Zeitzeugen, also jetzt aktuell noch lebenden Zeitzeugen, gesprochen haben darüber, wie sie diese Ergebnisse der Tanzmusikkonferenz heute bewerten würden. Also das waren dann auch SängerInnen und KünstlerInnen.
Und die Rolle der Musik, konnten Sie herausfinden, ob es funktioniert hat, ob der Plan aufging, das politische Bewusstsein mit Tanzmusik zu verändern?
Ja, der Plan, das muss man sagen, das ist das Tragische dieser Konferenz. Der Plan ging nicht wirklich auf. Also es gibt ein ganz praktisches Beispiel. Das ist der Lipsi, den wir eben auch schon angespielt gehört haben.
Lass ihn noch mal im Hintergrund laufen,
das wäre sehr schön. Reden. Denn dieser Lipsi, der hat die Eigenart, der kommt praktisch die Veränderung über die Musik, nämlich über den Rhythmus. Das heißt, wir haben einen Sechsvierteltakt hier. Das ist eine sehr seltene Taktform in der Popmusik. Die gab es eben vorher nicht. Popmusik eigentlich immer Viervierteltakt. Und hier haben wir dieses, ja, jetzt ist es gerade weg, aber es wäre halt 1, 3, 4, 5, 1,
Und das ist schlecht
3,
zu
4,
tanzen,
5.
oder?
Das ist sehr komplex zu tanzen, ja. Wenn man es einmal in seinem pluralen Gedächtnis hat, das haben wir auch jetzt in den Theaterproben natürlich alle versucht zu tanzen, wenn man es einmal drin hat, dann funktioniert es auch. Aber es ist natürlich dem uns eingeimpften Empfinden dieses Viervierteltakts, der einfach überall in der Tanzmusik und in der Popmusik immer ist, läuft es zuwider. Und das war natürlich der Gedanke, dass man dachte, so kann man die Hirne umprogrammieren, hat aber leider gar nicht so geklappt.
Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich bin total fasziniert, auch wie Sie es auf die Bühne bringen. Ich würde gerne noch mal kurz als letztes über die Gegenwart sprechen. Welche Bedeutung hat denn die aktuelle Zeit, Stichwort politisches Bewusstsein und Popmusik, für Sie heute im Theaterstück?
Im Theaterstück oder jetzt im Hinblick
auf? Oder in der Forschung auch.
Naja, man merkt natürlich schon in der Tendenz, gerade in der Popmusik, dass sie viel politischer geworden ist. Wir hatten jetzt ja gerade in den Nachrichten, war das eben mit dem Bob Villain, mit dieser Band, die in Glastonbury...
Die Auftrittsverbot hat, genau.
Genau, die jetzt Auftrittsverbot bekommen hat, weil sie natürlich diesen Ort Glastonbury genutzt hat, um da vor etlichen tausend Menschen politische Botschaften zu verbreiten und die praktisch auch noch zum Mitsingen zu animieren gegen diese, also mit diesen anti-israelischen Chören. Und wir hatten auch neulich, um ein positives Beispiel zu bringen, dass Nick Cave in der Stadt, der ein Konzert gegeben hat, wo auch alle, die dort waren, berichten, dass es unglaublich war, was dieser Mann also auf der Bühne mit den Leuten gemacht hat, dass sie praktisch wirklich ihm für diese 2,5 Stunden, die er auf der Bühne war, vollkommen erlegen sind. Also man sieht schon, Popmusik hat eine unglaubliche Macht in den, und das wussten die in der DDR eben auch. Sie haben es nur leider falsch umgesetzt.
Und wie Sie es umgesetzt haben, das können Sie sich anschauen. Die Lauchhammer Files, so heißt das Theaterstück von Lunatics und Lothar Berndorf, läuft ab morgen im TD-Theater in Berlin. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Lothar Berndorf, dass Sie hier das Stück und Ihre Arbeit, Ihre Recherche vorgestellt haben.
Ich danke auch.